Frage beschäftigen. Mit einer Frage. Die lautet: Wie kommt es dazu, dass Jesus auf einem Esel in Jerusalem einzieht? Wie kommt es dazu? Auf diese Frage gibt es eine einfache Antwort. Es gibt aber auch eine etwas umfangreichere, komplexere Antwort darauf. Was denkt ihr? Wie kommt es dazu, dass Jesus auf einem Esel in Jerusalem einzieht? Wie würdet ihr diese Frage beantworten? Es gibt übrigens keine falschen Antworten. Alle haben irgendetwas Wahres dran. Egal wie schräg vielleicht der Gedanke auch klingen mag, sei mal mutig, die Komfortzone zu verlassen und auch mal ein Statement abzugeben. Sehr gut.
Ich glaube, es war auch prophezeit, oder? Oder?
Ja.
Die war eine Prophetie auch, die das voraussagt. Und dann irgendwann habe ich mal gelesen darüber, dass, wenn er jetzt auf einem Ross gekommen wäre, dass das mehr Kampf bedeutet hat, also muss ich sagen, Gewalt oder einfach als Richter dann schon. Oder? Und auf dem Esel ist sanftmütig, habe ich mal eine Abhandlung darüber gelesen.
Mhm. Vielen Dank.
Also die weltlichen Herrscher, die kommen ja immer auf dem Pferd. Und weil er ja kein weltlicher Herrscher ist, sondern ein geistlicher, sein Reich im Himmel hat, kommt er eben nicht mit dem Pferd.
Vielen Dank.
Und ist ein Esel nicht einer für die armen Leute gewesen? Die haben, glaube ich, gar kein Geld gehabt, um sich ein Ross zu leisten.
Mhm.
Und er kommt ja für die, was nötig haben, oder?
Das Interessante ist ja auch, dieser Esel hat ihm nicht mal gehört. Das kommt dann noch dazu. Also der wäre nur geliehen.
Er kommt auf den Esel, weil es so prophezeit worden ist.
Sehr gut. Knapp und bündig auf den Punkt gebracht. Das ist die einfache Antwort. Jetzt wollen wir miteinander anschauen, was der Text uns selbst sagt. Und dann werden wir auf diese Aussage zurückgreifen mit dieser Prophezeiung. Und es ist tatsächlich so, es ist eine Prophezeiung aus dem Alten Testament von einem Propheten. Vielleicht weiß noch jemand, wer das war. Ja, Jesaja tönt eigentlich immer gut. Diese spezifische Prophezeiung hier auf diesen Esel, auf dem Fohlen eines Esels in die Stadt Jerusalem hineinzureiten, das wird aber in einer anderen Stelle von einem anderen Propheten noch etwas genauer präzisiert. Zacharia 9, Vers 9, kann man sich noch gut merken. Da wird diese Prophezeiung wunderbar ausformuliert. Wir haben sie auch schon mal angeschaut, vielleicht vor 2 Jahren oder einem Jahr. Wir wollen aber heute im Matthäus-Evangelium bleiben. Matthäus 21, ab Vers 1 bis 9. Ich möchte uns diese Verse vorlesen. Warum wähle ich eigentlich Matthäus? Matthäus hat die umfangreichste Darlegung der Geschichte geliefert. Die anderen haben noch Ergänzungen oder zum Teil Verkürzungen gemacht. Ergänzt wurden zum Teil nur ein paar kleine Worte. Aber der große Kontext, den finden wir vor allem im Matthäus-Evangelium. Und da heißt es, Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage, an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht. Und jetzt kommt der Prophet Zacharia zum Zug. Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir. Wie kommt er? Sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttieres. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Als aber eine sehr große Menschenmenge breitete ihre Kleider auf den Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, schrie: Hosianna, dem Sohn Davids! Gelobt sei der da kommt in dem Namen des Herrn! Hosianna in der Höhe! Wir sehen hier, wenn wir diese Geschichte lesen, dass diese Erfüllung dieser Prophetie eine bestimmte Komplexität aufweist. Es ist nicht so einfach durchzudringen und vor allem auch zu durchschauen. Warum nicht? Das werden wir jetzt auch hören. Was wir erkennen, sind, dass da verschiedene Personen beteiligt sind, damit diese Prophezeiung überhaupt eintreffen kann. Und diese verschiedenen Akteure, die wollen wir miteinander anschauen. Und das ist ein wunderbares Zusammenspiel. Wenn wir das einfach so lesen, merken wir das vielleicht nicht, aber wenn wir die Geschichte etwas genauer analysieren, dann werden wir feststellen, dass das eigentlich unglaublich komplex ist. Dieses Zusammenspiel wie bei einer Uhr. Wenn wir eine Uhr haben, ist schön, es zeigt die Zeit an. Aber damit eine Uhr funktioniert, hat es so viele Zahnrädchen, die funktionieren müssen, ineinander greifen müssen, damit eben die Uhr funktioniert. Und so ist es auch bei diesen Prophezeiungen. Es müssen sehr viele Dinge stimmen, damit es möglich ist, damit hier diese Prophezeiung in Erfüllung treten kann. Da haben wir zum einen haben wir Jesus. Jesus selbst, er war der Menschensohn und er lebte als Mensch unter uns Menschen. Und da stellt sich natürlich die Frage, woher konnte er wissen, dass seine Eselin mit ihrem Füllen angebunden war? Man könnte natürlich eine gewisse Hochrechnung machen und denken, ja gut, die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwo ein Esel und ein Füllen angebunden ist, ja, die besteht. Aber das Interessante ist, es wurde da auch gesagt, in welchem Dorf das vor euch liegt. Und da wurde auch genau gesagt, wo der Standort dieses Esels, dieser Eselin mit dem Füllen war. Und noch viel interessanter ist natürlich auch, dass Jesus schon gewusst hat, beziehungsweise, da kann man sich ja das vielleicht auch denken, wenn ich zu dir nach Hause komme, du hast vielleicht ein Auto und der Schlüssel liegt nebendran und ich komme und nehme einfach den Autoschlüssel, steige in das Auto und dann gebe ich Gas. dann ist die Wahrscheinlichkeit schon groß, dass du natürlich aus dem Haus treten wirst und sagen wirst, hey, was machst du mit meinem Auto? Ist ja gar nicht deins. Oder? Also ich würde so reagieren. Ich weiß ja nicht, ob du dein Auto einfach so, ah ja, spielt ja keine Rolle. Alles dem Herrn. Ja, so einfach wahrscheinlich nicht. Und so war diese Situation, das war ja ein Nutztier. Wir haben ja dieses Nutzfahrzeug. Wir transportieren mit dem Auto heute die Dinge von A nach B. Ein paar mit dem Velo, ein paar zu Fuß. Aber das Auto ist sozusagen das Nutztier von heute. Deswegen sprechen wir ja auch noch von Pferdestärken. Oder noch ein bisschen mächtiger als nur ein Esel. Und trotzdem ist es aber auch so, hier muss es auch erwähnt sein, der Esel wird noch heute als Nutztier in sehr vielen Ländern verwendet. Wir kennen das vielleicht nicht in dem hochmodernen Europa, beziehungsweise der hochmodernen Schweiz. Aber es gibt noch gewisse Bauern und ich kenne auch noch einen von Graubünden, der nutzt das Tier, die Esel, um die Lasten zu transportieren. Das ist mal der Aspekt. Jesus wusste, wo diese Esel standen. Er wusste aber auch, was da folgen wird. Und er wusste aber auch, dass da eine gewisse, nicht nur eine gewisse, sondern eine bestimmte Bereitschaft da war, das einfach auch auszuleihen. Woher wusste Jesus das? Das wird uns hier im Text nicht gesagt. Habt ihr es gelesen und gehört? Wahrscheinlich nicht, weil es nicht dasteht. Und da merken wir, die Bibel schweigt darüber. Wenn wir natürlich die Evangelien lesen, das Leben von Jesus genau betrachten, wissen wir natürlich, dass Jesus eine intensive Beziehung gepflegt hat zum Vater im Himmel. Er hat viel gebetet. Wird immer wieder erwähnt und am frühen Morgens hat er den Vater gesucht. Er brauchte ja diese Anweisung. Er brauchte diese Verbindung. Und er war auch erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und hier sehen wir, da hat hundertprozentig ein Dialog stattgefunden. Das war nicht sein eigener Gedanke. Weil er hat ja seine ganze Göttlichkeit, seine Allmacht, Allwissenheit, alles beim Vater gelassen. Alles. Damit er eben Mensch werden konnte, damit er überhaupt sterben konnte. Sonst funktioniert das nicht. Gott ist unbesiegbar. Deswegen ist er Mensch geworden, damit er eben dieses Opfer bringen konnte. Und da sehen wir, das intensive Gebetsleben von Jesus, das hat sicher eine Rolle gespielt, damit er an diese Informationen gekommen ist. Jetzt wollen wir mal einen Blick wechseln, gehen wir mal zu den Jüngern. Wie sieht es eigentlich da genau aus? Jesus hat ihnen eine genaue Anweisung gegeben, wohin sie gehen sollen, was sie vorfinden und was sie sagen sollen. Das ist so eine Betty-Bossi-Anleitung, wie beim Kochen. Du musst nicht studieren, du musst nur das machen, was da draufsteht. Und so erscheint mir dieser Text eigentlich auch. Ja, es wird mir genau gesagt, wo ich hin muss, was ich tun muss und funktioniert. Also bei Betty Bossi funktioniert es. Die Frage ist, funktioniert es auch jetzt da bei Jesus? Wir können natürlich schon sagen, ja, hat funktioniert. Die viel spannendere Frage ist, was ist, wenn wir in dieser Situation sind? Gehen wir auch diesen Weg, auch wenn er vielleicht etwas schräg tönt? Also für mich, für meine Ohren tönt das etwas komisch. Ja, geh mal da in diese Stadt und nimm da einfach mal den Esel mit. Heute würde es vielleicht so tönen. Ja, geh doch mal da nach Basel und nimm da ein Auto mit. Steig da in ein Auto, ich brauche es. Das war ja die Begründung, wenn sie gefragt werden, der Herr bedarf ihrer. Das kann jeder sagen. Oder nicht? Also die Jünger, die mussten dem Herrn wirklich vertrauen. Wenn du dem Herrn nicht vertraust, dann hättest du das nicht gemacht. Das ist Diebstahl. Wenn ich zu dir komme und dir etwas wegnehme, wenn ich diesen Esel von dir wegnehme oder dein Auto, dann kannst du mich anzeigen. Und damals waren die Leute nicht so zimperlich. Die hatten nicht, wahrscheinlich ging das etwas zackiger da. Wenn du etwas gestohlen hast, dann hatte das Konsequenzen. Es gibt auch immer noch so Länder. In Amerika zum Beispiel, in gewissen Bundesstaaten, wenn du da aufs Grundstück kommst und der andere, der darf dich erschießen. Also es ist schon ein Risiko da für diese Jünger. Es war nicht einfach, wir spazieren da mal hin und nehmen da den Esel mit, sondern das brauchte Mut. Das brauchte Mut. Und diesen Mut hatten sie irgendwie. Wir wissen nicht ganz genau, ob sie jetzt Lampenfieber hatten oder ob sie gedacht haben, ja, der Herr Jesus hat schon so vieles gemacht und schon so vieles hat funktioniert, das wagen wir jetzt auch noch. Oder ob es doch wirklich auch mit einer Herausforderung verbunden war, das zu tun, diesen Auftrag zu erfüllen. Übrigens, so eine Nebenbemerkung, gell? Wir haben ja auch einen Auftrag. Wisst ihr das? Was ist unser Auftrag? Weiß das jemand? Menschen fischen sie, ja? Ja? Entschuldigung? Jüngerschaft. Ja, das ist ein großes Wort. Menschen zu Jünger machen. Jetzt können wir eine ganz einfache Frage stellen. Machen wir das? Oder machst du es? Nimmst du diesen Auftrag wahr? Wenn der Herr Jesus uns einen Auftrag gibt und einmal fragen wird, ja, machst du Menschen zu Jünger? Dass diese wiederum befähigt sind, andere zu Jünger zu machen? Die Jünger, die haben ihren Auftrag wahrgenommen. Und es hat sicher auch Mut gebraucht. Wir wissen auch, dass im Markus und im Lukas-Evangelium uns darüber berichtet wird, dass diese Frage tatsächlich dann auch eingeworfen wurde. Hier in dem Text kam es nicht so stark zum Zug, aber die Leute, die Besitzer, die haben interveniert. Die haben da gefragt, ja, warum bindet ihr das Füllen los? Ja, was sagst du dann? Warum nimmst du mein Auto mit? Weißt du, wir haben da einen Auftrag und wir müssen das so machen. Und Herr Jesus hat ihnen gesagt, ihr müsst nicht viel reden. Es gibt einen Satz, den ihr sagen müsst. Der Herr bedarf ihrer. Und das hat funktioniert. Jetzt machen wir nochmal einen Perspektivenwechsel. Wir gehen zu den Besitzern. Wie sieht es da aus? Wir wissen nicht, ob der Heilige Geist im Voraus schon mit den Besitzern gesprochen hat. Wir wissen natürlich aus anderen Geschichten, wie zum Beispiel, als Jesus in die Welt gekommen ist, geboren wurde von der Jungfrau Maria, dass der Engel der Maria erschienen ist, dem Josef erschienen ist. Da gibt es auch andere Begebenheiten, als der Apostel Paulus zum Glauben gekommen ist. Da war ja auch, alle hatten Angst. Ja? Und der Herr hat dann gesagt, hat ja auch die Leute vorgewarnt. Und auch bei der Taufe, welcher Mann war das? Als, könnt ihr euch da noch daran erinnern? Als der Paulus, er wurde ja geblendet auf dem Weg nach Damaskus. Und da war Knockout. Kein Wort mehr geredet, 3 Tage lang. Und dann ist der Herr einem Mann erschienen. Wer war das? Hananias. Hananias wurde vom Heiligen Geist vorbereitet. Hey, da kommt dann übrigens einer. Ja, ich weiß, der will eigentlich alle töten, aber da, ich habe etwas bei ihm gemacht. Ich habe ich habe zu ihm geredet. Und dieser Mann, er hat sein Leben umgedreht. Diese Begegnung hat sein Leben verändert. Es kann gut sein, dass das auch hier passiert ist. Wir wissen es aber nicht, weil es im Text nicht steht. Könnte sein. Vielleicht auch nicht. Und dann wäre es natürlich noch viel bemerkenswerter, wenn der Heilige Geist diese Besitzer nicht vorbereitet hätte, wenn sie dann einfach auf das eingegangen sind. Doch was wir wissen, die Bereitschaft war da, diese Eselin, dieses Fohlen zu geben, freizugeben. Ist ja schon eine spezielle Situation. Ich weiß ja nicht mal, ob die Leute gekannt haben. Weißt du, da kommen Fremde und sagen, hey, und die haben nicht mal geredet, die haben es einfach abgebunden. Und wenn es zum Gespräch gekommen ist, der Herr bedarf ihrer. Ja, was wäre, wenn wir diese Besitzer gewesen sind? Wären wir auch so freigebig gewesen und hätten das einfach gegeben? Ja, nimm da meine Esel, nimm da mein Auto. Ist natürlich ein Risiko verbunden. Und damals gab es keine Versicherung. Fremdlenkerversicherung. Was ist, wenn der Esel nicht mehr zurückkommt? Was ist, wenn das der einzige Lastesel ist, den du besitzt? Bist du dann bereit, den zu geben? Heute kann man das ja alles über die Versicherung klären. Damals, es war ein Risiko. Ein viel größeres als heute. Und die haben sich darauf eingelassen. Und jetzt haben wir gesehen, diese Komplexität mit diesen verschiedenen Akteuren in dieser Geschichte. Zum einen Jesus, dann haben wir die Jünger, wir haben die Besitzer. Und all das musste funktionieren, damit dieser Esel zur Verfügung gestellt wird. Und das Spannende ist, Zacharia hat das schon Jahrhunderte voraus gesagt. Es steht, dass es passieren wird, aber es steht nicht geschrieben, wie es genau passieren wird. Und da sehen wir, dass Gott auch hier hineinspielt. Und er bezieht den Menschen mit ein. Er hätte das ja auch alles selber machen können. So nach dem Motto, ich kann ja die Prophezeiungen selbst alle erfüllen. Ich produziere genau diesen Esel, stelle ihm den gleich vor Jesus hin, zack, und das Ding und die Prophezeiung läuft. Dann nur noch sich auf den Weg machen und funktioniert. Aber so funktioniert es nicht mit Gott, sondern er ist ein Gott, der die Menschen einbezieht. Das hat er schon immer gemacht, nicht erst im Neuen Testament. Und dazu habe ich euch eine kleine Grafik mitgebracht. Seht ihr diesen Regenbogen? Das ist die Bibel. Und hier sehen wir all die Verweise. Die internen, da gibt es ganz viele interne Verweise, die da von links nach rechts verweisen. Links, was sind das für Bücher links? Das Alte Testament. Auf der rechten Seite das Neue Testament. Und jetzt sehen wir, da gibt es Zusammenhänge. Und zwar nicht wenige. Tausende von Verweisungen. Tausende von Prophezeiungen. Wo man merkt, es ist wie ein Zahnrad, dieses Zusammenspiel. Und das Interessante ist, Gott bezieht den Menschen ein. In all diese Prophezeiungen ist der Mensch mit einbezogen. Und auch heute sind wir mit einbezogen. Es gibt noch einige Prophezeiungen, die sich erfüllen müssen, bevor der Herr Jesus wieder kommt. Der ganzen Menschheit soll das Evangelium gepredigt werden. Und das ist der Auftrag der Kirche. Wir können es etwas runterbrechen, auf Bratteln. Ganz Bratteln soll das Evangelium verkündet werden. Also unser Ziel und unser Auftrag ist es, all diesen Menschen wenigstens einmal von Jesus zu erzählen, das Evangelium zu bringen. Das ist so der Einstiegslevel. Und das Zweite ist, aus den Leuten, die bereit sind, das Evangelium anzunehmen, diese Menschen Stufe 2 zu Jünger zu machen. Das ist unser Auftrag. Und an dem wird der Herr natürlich auch die Gemeinde messen. Und es ist natürlich klar, das kann der Pastor nicht alleine tun. Unmöglich. Deswegen braucht er Unterstützung. Deswegen brauchen wir einander. Es ist ein Körper, wir brauchen einander. Wir haben alle den Auftrag und zusammen erfüllen wir diesen Auftrag. Alleine geht es nicht. Und wir sind ja auch unterschiedlich gelagert. Wir haben es letzten Sonntag auch gehört. Nicht nur miteinander, sondern auch füreinander. Ein praktisches Beispiel. Ostereinsatz. Samstag. Du hast vielleicht Mühe zu kommen. Ich bin dann gespannt, wer da ist. Vielleicht denkst du, okay, ja, das schaffe ich jetzt nicht. Das ist jetzt schon eine große Herausforderung. Ja, was kannst du machen? Du kannst für mich etwas tun. Du kannst für mich beten. Du kannst für die Leute beten, die an diesem Samstag den Mut haben, die Komfortzone zu verlassen und sich auf dieses Abenteuer einzulassen. Auf den Auftrag, den der Herr uns gegeben hat. Und so kann jeder, auch wenn ich nicht mehr gut zu Fuß bin, auch wenn ich bettlägerig bin, ich kann aber für die Menschen beten. Und ich glaube, das ist das, was der Herr auch meint, dass uns dieser Auftrag anvertraut worden ist. Dass wir es zusammen machen. Immer zu zweit. Auch die Jünger, die waren nicht alleine. Haben nicht einfach einen losgeschickt, ja mal schauen. Sondern sie waren zu zweit. Wieso zu zweit? Um sich einander zu unterstützen. Es kann ja mal sein, der eine bekommt kein Wort mehr raus. Und dann kann der liebe Bruder, die liebe Schwester kann sagen, so, jetzt springe ich. Ja, genau, so. Und das ist dieses Prinzip. Nicht alleine, sondern immer zusammen. Das ist ein tiefes Prinzip im Reich Gottes. Jetzt habt ihr diese Frage vielleicht etwas komplexer auch beantwortet bekommen, dieses Zusammenspiel. Wie kommt es dazu, dass Jesus auf einem Esel in Jerusalem einzieht? Und jetzt habt ihr gesehen, was da alles dahinter steckt, damit das überhaupt in Erfüllung gehen konnte. Und da sind wir nur beim Esel. Ich möchte noch einen Gedanke mitgeben bezüglich dem Esel. Warum? Wozu dieser Esel? Wir haben einige Gedanken gehört, es ist ein Zeichen der Armut, der Demut. Es gibt aber noch einen Gedanke, der mir da in der Vorbereitung zugespielt wurde. Es ist ja manchmal spannend, wie der Heilige Geist auch wirken kann, auch in die Vorbereitung hinein. Und das ist der Gedanke, dass der Esel ein Lasttier ist. Er ist ein Lasttier. Er wurde benutzt, um schwere Lasten zu transportieren. Und das Füllen ist ein junger Esel, der noch nie eine Last getragen hat. Und jetzt dieses Bild vom Esel und von dem Füllen, das ist ein Bild für das Evangelium. Wie das? Wir haben diesen Füllen, der frei ist von Last. Der war so frei wie Jesus von der Sündenlast. Jesus hatte kein Gewicht der Sünde, der eigenen Sünde, die er trug. Er war frei von Schuld, frei von Sünden. Und dann gibt es dieser Esel. der schon beladen wurde mit Schuld und Sünde, also vor allem mit Schuld, mit Last, mit Ballast. Und Jesus, der sozusagen vom Füllen zum Esel wurde für uns. Sein tiefes Prinzip im Alten Testament, das Sündenbock-Prinzip. Das wollen wir dann nächsten Sonntag genauer anschauen. Und hier sehen wir dieses Bild, was Jesus eigentlich getan hat. Er nimmt unsere Sündenlast auf sich, wie dieser Esel die Last getragen hat, damit wir frei werden wie ein Füllen. Damit wir wieder frei werden von unserer Schuld. Ich habe mich immer gefragt, warum Esel und Füllen und das ist immer so eine Sache. Was? Und da habe ich es gesehen. Da redet der Herr auch das Evangelium. Sein sichtbares Zeichen für das, was er tun wird. Für uns. Und was das dann mit dem Passalam auf sich hat, das werden wir dann nächsten Sonntag beziehungsweise an Karfreitag erfahren. Jetzt möchte ich euch eine Frage beziehungsweise ein paar Fragen zur Verfügung stellen, um euch kurz Gedanken zu machen, was diese Geschichte für dich bedeuten kann. Entschuldigung. Mit welcher Person identifizierst du dich in deiner aktuellen Situation? Siehst du dich eher gerade als Jünger, der einen Auftrag bekommen hat? Wenn du dich in dem Jünger siehst, dann ist die Frage, ja, bist du schon unterwegs mit diesem Auftrag? Oder bist du auch am Zögern? Falls du am Zögern bist, was hindert dich daran, weiterzukommen? Was hindert dich daran, in Bewegung zu kommen? Vielleicht siehst du dich eher als der Eselbesitzer. Du hast etwas, das dem Herrn dienen würde, das er vielleicht auch brauchen kann, damit sein Reich weiter wächst. Dann stellt sich die Frage, bist du bereit, deinen Besitz dem Herrn zur Verfügung zu stellen? Es ist ja interessant, im Alten Testament, der Herr spricht auch, wenn wir den Armen etwas geben, dann leihen wir dem Herrn. Der Herr spricht von Leihen, obwohl wir es eigentlich abgeben. Und ich glaube, da ist auch ein tiefes Prinzip drin, dass eigentlich alles, was wir haben, ist uns anvertraut. Und sozusagen ist es natürlich schon ein Zurückgeben, dem Herrn leihen. Und der Herr wird uns ja auch nicht schuldig bleiben, das hat er uns ja auch gesagt. Der Herr möchte, dass wir bereit sind, alles zu geben. Und das Schöne beim Herrn ist auch, in der Ewigkeit, er wird uns auch alles vielfältig zurückgeben. Dieses Prinzip vom Vertrauen. Nehmen wir uns ein paar Minuten Zeit, um diese Fragen zu bewegen. Und Irene wird dann nach so 2 Minuten ein Instrumentalteil spielen. Da dürft ihr auch nochmal, wenn ihr noch Gedanken habt, noch etwas weiter bewegen. Und ich werde dann mit einem Gebet dann abschließen, nach dem Instrumentalteil. und sind wieder auch inspiriert, uns auch unsere Komfortzone herausholt und uns auch die Frage stellt, wie sieht es bei uns aus? Sind wir bereit zu gehen, wenn du uns einen Auftrag gibst? Sind wir bereit auch zu geben, wenn du es uns aufs Herz gibst? Und du weißt, wo wir stehen, wo jedes Einzelne steht, ob wir uns jetzt eher mit den Jüngern identifizieren oder eher mit dem Besitzer des Esels oder der Esel. Du kennst uns durch und durch und schenk uns immer wieder den Mut und die Kraft, uns dir zur Verfügung zu stellen. Und vielen Dank sind wir nicht alleine, sondern du, Heiliger Geist, du lebst in uns und du möchtest, dass noch viel mehr auch Raum in unserem Herzen für dich bereitet wird. Schenk du uns immer wieder den Mut, dir Freiraum zu schenken, damit du wirken kannst durch uns. Und stärke du uns auch in dieser Osterzeit. Schenk uns den Mut, immer wieder auch für dich unterwegs zu sein. Und schenk uns Weisheit und Stärke und Freude um deinen Auftrag, den du uns anvertraut hast, Menschen zu Jüngern zu machen, dass wir den umsetzen können. Danke, dass du unsere Stärke bist und uns hilfst und dass du durch uns deine Gemeinde baust hier in Bratteln. Vielen Dank für dieses Privileg, Herr. Amen.